Deutschlandfunk.
Liebe History-Gemeinde, bevor es losgeht, wollen wir euch ein bisschen Vorfreude machen. Und zwar Vorfreude auf was Neues. Oder zumindest ein bisschen was anderes. Denn Anfang Mai, da feiern wir mit einer Stunde History unfassbarerweise, es ist ein bisschen crazy, unseren 10. Geburtstag. Mai 2016 sind wir an den Start gegangen, also sind wir dann 10 Jahre für euch da mit einer Stunde History und wollen zum 10-Jährigen ein bisschen was verändern. Genau genommen wollen wir euch eigentlich den größten und häufigsten Wunsch erfüllen, den ihr in diesen 10 Jahren an uns hattet. Und ich sag einfach mal, da wird mächtig was bei rauskommen. Wir freuen uns jedenfalls irre, dass ihr bei uns seid, egal ob jetzt schon seit 10 Jahren oder erst seit 10 Tagen. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr dann im Mai mit uns auf eine Wahnsinnsreise gehen werdet. Mehr aber dann auch erst, wenn es soweit ist. Bis dahin heiße ich euch herzlich willkommen im Reich, in dem die Sonne niemals untergeht.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Also wir haben ja in vielen eine Stunde History schon einiges an Größenwahn erlebt, ne? Eroberer, Imperatoren, Absolutisten, Imperialisten und gefühlt jeder Zweite setzt sich einen der Große hinter seinen Otto. Egal, ob er jetzt wirklich Otto heißt oder Karl oder Friedrich. Aber die Universalmonarchie, die Herrschaft eines Einzelnen über die ganze Welt, ein Reich, wie ich gerade gesagt habe, in dem die Sonne niemals untergeht, das steht schon ziemlich weit oben auf der Liste des Größenwahns und da sind wir noch nie gewesen. Deshalb machen wir das heute. Wir landen im Jahr 1526 und bei Karl dem V., auf das der Große hatte allerdings verzichtet.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Matthias der Große. Das wäre doch mal was für dich, oder?
Unbedingt, genauso wie du, absoluter Anhänger der Universalmonarchie.
Ja, unbedingt. Ja. Werden wir auch heute lernen, warum. Ist nämlich eine ganz feine Sache. Mhm. Eins muss man sagen, Matthias, Karl der V., selbst wenn er vielleicht nie Universalmonarch geworden ist, wenn wir jetzt mal anfangen würden, alle seine Titel aufzuzählen, ne, und alle seine Ländereien, die ihm so gehörten, da würden wir bis zum Ende der Sendung nicht fertig. Und über allem steht dann der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das war nämlich Karl V. Wie ist ihm das alles in den Schoß gefallen?
Naja, das hat natürlich sehr viel mit dynastischen Zufällen zu tun. Auf der einen Seite, wir fangen mal ganz vorne an. Karl wird 1500 in Gent geboren und er gehörte der Dynastie der Habsburger an. Mhm. Die Ansammlung seiner Titel begann schon vor der Krönung zu König und Kaiser. 1506 wurde er Landesherr der burgundischen Niederlande. 1516 mit seiner Mutter Johanna von Kastilien, die übrigens den hübschen Beinamen die Wahnsinnige hatte, wird er König von Kastilien, Leon und Aragon, also Spanien. 1519 erbte er das Erzherzogtum Österreich und wurde römisch-deutscher König. Und das ist alles vor der Hochzeit mit Isabella von Portugal und ohne die Besitzungen in Übersee, also den Kolonien in Mittel- und Südamerika. Also, er war ein wirklich mächtiger und einflussreicher Potentat des frühen 16. Jahrhunderts.
Jetzt hast du ja aber gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen. Also, ihm gehörte schon alles Mögliche, schon vor der Hochzeit mit Isabella von Portugal. Das war im März 1526, deshalb schlagen wir da heute in diesem Jahr auf. Was brachte nämlich die Ehe mit Isabella noch so alles mit sich?
Also erstmal eines vorab. Das war zwar auch, wie viele andere, eine arrangierte Ehe, aber die beiden verstanden sich gut und man sagt und sagte, sie liebten sich sogar.
Oha, wirklich, ja?
Das war in dieser Zeit ein, ehrlich gesagt, zweit-, dritt- oder viertgängiges oder überhaupt kein Kriterium.
Ja.
Isabella wird 1503 in Lissabon geboren. Ihre Eltern waren Manuel I., König von Portugal, und Maria von Aragon und Kastilien. Maria war zudem die Tante Karls V., wodurch Karl und Isabella Vetter und Cousine waren.
Ja, ja, okay.
Da schreitet ein Papst Clement VII., indem er den notwendigen Dispens für diese Ehe erteilt.
Dispens heißt, dann durften auch Cousin und Cousine mal.
Erlaubnis, genau. Manuel war wohl einer der bedeutendsten Könige Portugals. Er führte das Land in das sogenannte goldene Zeitalter. In seiner Zeit als König wurden der Seeweg nach Indien entdeckt und natürlich der Weg nach Amerika. Mhm. Und fast noch wichtiger, ihm gelang der Aufbau eines Kolonialreiches im Indischen Ozean. Isabella war also Tochter eines erfolgreichen und angesehenen Königs und brachte als Erbin somit eine ganze Menge in die Ehe mit Karl ein.
Ja, dieser Karl, ne? 1519 wird Karl V. zum römisch-deutschen König gekrönt, wird dann wie ich gerade schon mal gesagt habe, auch noch zum Kaiser gekrönt, kommt aus dem Haus der Habsburger, die zu dem Zeitpunkt schon fast 300 Jahre lang an der Spitze standen. Also Matthias, da muss man sich fragen, war das für Karl V. immer eine sichere Nummer, dass er da landet, wo er landet? Oder hatte er auch Gegenspieler?
Naja, er hatte einen Gegenspieler und zwar merkwürdigerweise Franz, den ersten König von Frankreich. Mhm. Und genau wie Karl hing dieser Franz der Idee einer Universalmonarchie, da ist sie, an. Also eine Art Überwindung der nationalstaatlichen Trennung Europas, dazu werden wir nachher mehr hören. Und bei den Reichsfürsten kam jener Franz sehr gut an, weil er nicht als Bedrohung von deren eigenen Positionen empfunden wurde. Und jetzt kommt es. Franz verteilt rund 300.000 Gulden Wahlgeld. Wir kennen das als Schmiergeld.
Um sich beliebt zu machen im
und
Reich.
Das und das machte Karl auch, und zwar mit Hilfe der Fugger. Und die brachten die unglaubliche Summe von 850.000 Gulden auf. Und das war dann entscheidend. Und Karl wurde gewählt.
So, jetzt ist diese Zeit um 1500, in der Karl lebt. Genau 1500 wird er ja geboren, hast du gesagt, ne? In Gent. Eine ziemlich besondere Zeit. Du hast ein paar Sachen schon angesprochen, Matthias. Der Beginn der Neuzeit. Amerika war entdeckt worden. Die Reformation. Werden wir auch noch drüber sprechen, die hatte auch begonnen. Also die alte Welt veränderte sich stark und dieser Karl, der stand jetzt mittendrin.
Er war wirklich, man kann das nicht anders sagen, mittendrin. 1521 nämlich musste der Reformator Martin Luther vor dem Reichstag in Worms erscheinen, um seine Thesen zu widerrufen. Karl war diese Angelegenheit äußerst unangenehm, hatte er doch dem Papst das Wort gegeben, Luther zur Raison zu bringen. Er kam selbst ja aus einer strengen katholischen Dynastie und er hat am Ende das Versprechen gebrochen, Luther bei freiem Geleit abziehen zu lassen. Aber die Reformation verhindern konnte er auch nicht.
Nee, konnte er nicht. Und das ist einer der Gründe, warum diese Idee der Universalmonarchie dann in der Tat nie aufgegangen ist. Aber wir gehen das alles in Ruhe durch und lernen jetzt erstmal noch ein bisschen mehr über diesen Karl den V. Denn das erzählt uns jetzt Nadine Kreuzzahler. Wer war Karl der V. und wie herrschte er über dieses Reich, in dem die Sonne niemals unterging?
Sehen Sie schon etwas?
Ja.
Wo?
Ja, da kommt er.
Wo?
Ich sehe den König, den Kaiser, da ganz hinten.
Ah, ja.
Ah, ja, jetzt sehe ich ihn auch.
Oh, sehen Sie nur, diese Farben, diese Pracht, in der sich die Stadt herausgeputzt hat.
Ja, ganze 7 Triumphbögen habe ich gezählt.
Der Einzug von seiner Majestät ist ja noch ergreifender als der Einzug der portugiesischen Prinzessin vor einer Woche.
Ach, aber wie anmutig und schön ihre königliche Hoheit Isabella von Portugal aussah. Diese feinen Gesichtszüge und diese elegante Kleidung. Und wie makellos ihr Kastilisch bei ihrer Rede war, finden Sie nicht auch?
Doch, doch, ja. Ganz entzückend.
Er dagegen, seine Majestät, nun ja, ich will nicht lästern, aber dieses Kinn.
Ja, ich weiß, was Sie meinen. Die Unterkieferpartie ist zu breit und auch zu lang.
Ja, genau.
Es sieht irgendwie entsetzlich unnatürlich aus. Deshalb kann der Kaiser, wenn er den Mund schließt, die Oberzähne auch nicht auf die Unterzähne setzen. Wenn er spricht, verschluckt er manchmal die Worte.
Hm. Ah ja, aber seine Statur wirkt dafür schlank und würdevoll. Oh, jetzt ist er schon fast auf unserer Höhe. So viele Reiter. Ach, ein herrlicher Zug.
Ich habe gehört, er soll ein sehr religiöser Mensch sein und sehr gerecht. Ein bisschen schwermütig vielleicht, aber nicht ohne Temperament. Dafür ohne jedes Laster.
Aber verschlossen und unnahbar wirkt er. Finden Sie nicht? Spröde irgendwie. Seine Verlobte dagegen, sie wirkt so herzlich und so nahbar. Ob das gut zusammenpasst?
Naja, eine Liebesheirat ist das ja sowieso nicht.
Nein, natürlich nicht. Diese Hochzeit ist ganz politisches Kalkül. Sie sichert die Dynastie und seinen Stand in Spanien. Eine Verbindung nach Portugal ist ja ganz nach dem Geschmack Kastiliens.
Und die deutschen Habsburger haben sowieso portugiesisches Blut in den Adern. Denken Sie an Karls Urgroßvater, Friedrich III., der die portugiesische Königstochter Eleonore geheiratet hat.
Richtig, meine Liebe. Und Isabella ist quasi seit Geburt und durch ihre Erziehung mit den kastilischen Gebräuchen und Sitten vertraut. Sie kommt hier gut an.
Ah ja, die spanischen Landstände haben sich sehr für diese Hochzeit ausgesprochen. Also eine vorzügliche Brautwahl.
Oh ja, zumal seine Gattin ihn in Spanien wird vertreten müssen, wenn die kaiserlichen Pflichten ihn in die deutschen oder italienischen Gebiete rufen oder sonst wohin. Es ist ja nun so ein riesiges Reich, über das er herrscht. Das Heilige Römische Reich. Und noch dazu die Kolonien in Lateinamerika. Aber Haben Sie eigentlich schon von der teuren Mitgift gehört, Verehrtester?
Außergewöhnlich hoch. 900.000 Dukaten. Gut, er muss Schulden in Portugal tilgen, aber bleiben immer noch 600.000 Dukaten.
Sehen Sie nur.
Oh, ja, da ist er.
Der Kaiser, der König, er ist ganz nah.
Gleich wird er im Königspalast auf seine Braut treffen, auf Isabella. Und am Abend liest der Erzbischof von Toledo, dann im Kaisersaal die Brautmesse. Und dann...
Ja, aber vorher brauchen Sie noch den päpstlichen Dispens. Sie wissen schon, die Ausnahmeerlaubnis. Sie sind ja Cousin und Cousine ersten Grades.
Natürlich, aber eine Formsache. Und dann, nach der feierlichen Trauung, werden die frisch Vermählten zum Ehebett geleitet.
Und wir dürfen feiern und tanzen und schlemmen.
Ein Hoch auf die Königin und den König von Spanien.
Ein Hoch auf die Königin und den König von Spanien. Ein Hoch auf den Kaiser und seine Braut.
Ein Hoch auf die Königin und den König von Spanien.
Ein Hoch auf die Königin und den König von Spanien.
Ein Hoch auf den Kaiser und seine Braut. Ein Hoch auf den Kaiser und seine Braut.
Nadine Kreuzhaler für eine Stunde History über Karl V., seine Ehe mit Isabella von Portugal und das Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Das klingt ja schon mächtig dramatisch, ne? Dieses Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Aber da kann Historiker Heinz Schilling wirklich mithalten. Sein neuestes Buch nämlich über Karl V. heißt Der Kaiser, dem die Welt zerbrach. Hallo, Herr Schilling.
Hallo.
Er wollte sie also beherrschen, Herr Schilling, diese Welt, aber sie zerbrach ihm stattdessen?
Ja, das muss man so sagen, denn er ist ja faktisch als einziger der deutschen Kaiser zurückgetreten, weil er am Schluss festgestellt hat, dass er das, was er sich vorgenommen hat, nicht durchsetzen konnte. Das hat allerdings weniger mit der weiten Welt, wie man vielleicht formulieren mag, zu tun als mit der konkreten Situation im Reich und in Europa. Konkret natürlich auch die Frage, wie die Reformation zu beurteilen sei, wie die Reformation zurückzudrängen sei. Da hat er gemerkt, dass ihm das nicht gelingt.
Ja, schauen wir gleich drauf, Herr Schilling. Bleiben wir aber vielleicht noch für einen Moment bei diesem Karl V. Das ist natürlich mitunter, weiß ich auch gar nicht so leicht, diese historischen Figuren wirklich zu charakterisieren. Was kann man jetzt so 500 Jahre später wirklich über Karl als Menschen sagen? Aber vielleicht versuchen Sie es mal für uns. Kann man Karl V. als Menschen irgendwie nachvollziehbar machen? Wer war er?
Das ist eine schwierige Frage, bei der sich gerade seine Biografen schwer tun. Der Mann war ein ungeheurer Pflichtmensch. Er stand unter dem Bewusstsein der Majestät, der von Gott ihm verliehenen Majestät und vor allen Dingen des Kaisertums, das Wurzeln in der Antike hatte und dann natürlich das mittelalterliche christliche Idee des Kaisertums. Als solcher war er unnahbar, aber er war ein Arbeiter. Er arbeitete an seinen politischen Konzepten hart als Aktenmensch. Aber über seine persönlichen Dinge hat er immer geschwiegen. Er hat möglichst das Persönliche vor der Öffentlichkeit verborgen, was auch Probleme macht. Zum Beispiel, wie seine Stellung zur Reformation oder generell zur Religion war, ist schwer herauszuarbeiten. Ich habe es wohl als einziger in der von Ihnen eben genannten Biografie versucht, mit allen Möglichkeiten der Schlussfolgerungen, die dem Historiker legitim zur Verfügung stehen. Da kann man versuchen, ihm nahe zu kommen, aber immer nur durch indirekte Schlüsse, ausführliche Darlegungen seiner religiösen Existenz existieren bei ihm nicht.
Aber Sie haben es versucht, Herr Schilling. Ja, Sie haben es ja versucht, wie Sie sagten, mit allen Instrumenten so nah ranzukommen wie möglich. Was würden Sie denn sagen vielleicht, wenn Sie sich zu einer Aussage hinreißen lassen würden?
Naja, ich habe das ja ausführlich dargelegt, dass er Luther näher stand, als die Zeitgenossen dachten, sicherlich auch als er selbst dachte. Die beiden sind halt aus einer spätmittelalterlichen Religiosität erwachsen. Der Luther ist ja auch nicht von heute auf morgen Rebell geworden oder gar revolutionär, wie er gelegentlich dargestellt wird, was ich für falsch halte, sondern er lebte in einer spätmittelalterlichen Spiritualität, die auch dem Kaiser nahegebracht worden ist. Er ist ja erzogen worden in Burgund oder heute in den niederen Landen, konkret in Belgien, Mechelen. Da war der spätere Papst Hadrian sein Lehrer und das ganze Gebiet wurde geprägt von der sogenannten Devotio Moderna. Da ist auch Luther drin groß geworden und der Kaiser eben auch. Sie sind dann verschiedene Wege gegangen, aber er hat immer versucht, Luther zurückzudrängen, weil er ihn für einen Ketzer hielt, der eben gegen das Papsttum sich gewandt hat, hat aber dann nicht gesehen, der Kaiser, wie sehr er die Spiritualität, diese Sola Gratia oder Christus als Erster ganz dem entsprach, was ihm beigebracht worden ist im Umkreis der Devotio Moderna. Er ist dann notwendigerweise, würde man fast sagen, denn er vertrat schließlich das Kaisertum mit diesem ungeheuren Majestätsbewusstsein. Und er war dann auch eingebunden in die Ritterlichkeit des spätburgundischen Staates, die berühmte goldene Vlies-Rittertum. Und dann hat er eben politische Verantwortung übernehmen müssen. Und dass dann seine persönliche Spiritualität sich in eine andere Richtung wandte, die darauf abheben musste, die Einheitlichkeit zu bewahren, demgegenüber der Mönch in Wittenberg, der keinerlei politische Verantwortung hatte, umso mehr führte er die geistige Verantwortung für das Seelenheil der Menschen. Und so hat er den Weg von einer ähnlichen Ausgangslage in die Rebellion gegen das Papsttum genommen, während der Kaiser, so sehr er den konkreten Päpsten durchaus in Distanz gegenüberstand, aber doch die Idee des Papsttums als Pendant zur Idee des Kaisertums stets hochgehalten hat. Und dann habe ich, und daraus schließe ich das, was ich jetzt über seine Spiritualität gesagt habe, auf dem Todesbett diese Christusfrömmigkeit in einer Weise gelebt oder im Sterben wahrgenommen und hat sich auf die orientiert, dass man durchaus von dieser Parallelität in der religiös-geistigen Struktur sprechen kann.
Sie haben zum Anfang gesagt, er ist aber im Grunde über diese Reformation, über das, was im Reich, sagen wir mal, vor der eigenen Haustür vor sich ging, gestolpert und auch gescheitert. Liegt das eben auch daran, dass er als Kaiser so mobil war, so viel unterwegs, so viel Außenpolitik, so viel Welt- und Geopolitik betreiben wollte, auch so viel Krieg im Ausland geführt hat?
Naja, Ausland ist jetzt ein schwieriges Problem.
Haben Sie recht.
In dieser Zeit.
Stimmt, ja.
Er hat die Idee des Kaisertums, wie gesagt, nicht er allein, sondern seine Berater haben diese Kaiseridee stark in Anspruch genommen und auch entfaltet, dass er eben nicht von Außen- und Innenpolitik, sondern eine Idee des Kaisertums vertrat, die man als Europapolitik beschreiben sollte und müsste. Er wollte Europa einigen und dazu hat er dann auch in der Tat Gewalt und militärische Instrumente eingesetzt, ja einsetzen müssen. Und er war ständig unterwegs und das, was Sie anfangs gefragt haben, ist natürlich ganz richtig. Sein Reich war letztlich überspannt, vor allen Dingen auch schon geopolitisch oder europapolitisch. Und er musste eben dann sehen, dass er seine Gegner, die seine Majestas nicht akzeptieren wollten, in Europa, insbesondere der französische König Franz I., in Deutschland die am Reich beteiligten Fürsten, dass er die nicht niederringen konnte. Und das muss man ja auch sehen, er wollte auch Europa zusammen mit dem Papst zusammenhalten und einigen. gegenüber der Gefahr, die von außen, von den Türken, vom Islam, den Balkan aufwärts bis kurz vor Wien. Die erste Belagerung von Wien findet ja in seiner Regierungszeit statt, dass er demgegenüber die Kräfte nicht niederringen konnte, dass sowohl der Aufstand der protestantischen Fürsten in den 40er, 50er Jahren als auch die von Südosten vorandringenden islamischen Armeen der Sultan, der Türken, nicht in sein Konzept einzubinden waren, dass sein Konzept in dieser Weise, wie er es sich unter seinem Majestätszwang vorgestellt hat, nicht gelungen ist. Man könnte das mit den heutigen europäischen Politikern durchaus vergleichen. Das ist ein schwieriges, und historisch durchaus nicht einfaches Unterfangen. Mhm. Aber die Perspektive wäre durchaus möglich. Jedenfalls würde ich den Kaiser als den ersten aktiven Europapolitiker verstehen, der mit anderen Instrumenten und mit anderen Vorstellungen, mit der natürlich überhaupt nicht demokratischen Vorstellung der kaiserlichen Majestät, der sich die europäischen Länder und die einzelnen deutschen Fürstenstaaten zuzuordnen hätten.
Der Kaiser, dem dann aber am Ende doch die Welt zerbrach, hat uns Heinz Schilling, Historiker, eben erklärt hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Schilling.
Herr Dichmann, es war mir ein Vergnügen.
So, dann kommen wir jetzt nochmal zu diesem Gedanken eines Reichs, in dem die Sonne niemals untergeht, über das dieser Karl der V. gerne herrschen wollte und zu dieser Idee der Universalmonarchie. Matthias, der Imperator Mundi, Herrscher der ganzen Welt. Ziemlich wild die Vorstellung, oder?
Ja, man kommt dem so ein bisschen nah, wenn man vielleicht erst darüber spricht, was alles nicht dahinter steckt. Also er wollte keinesfalls eine machtgierige oder gar bedrohliche Gestalt sein, wie er teilweise in Frankreich gesehen wurde oder von den französischen Geschichtsschreibern damals beschrieben wurde. Er wollte auch kein Verräter an deutschen Interessen sein, wie es später der spanische Historiker Manuel Alvarez formulierte. Karls universelle Monarchie strebte eine dominante Machtausübung und den Schutz vor dem in seiner Zeit offensichtlichen Expansionsdrang der muslimischen Truppen der Osmanen an. Mhm. Zumindest in diesem einen Punkt konnte er mit einer europäischen Einigkeit rechnen, denn immer, wenn die sogenannte Türkengefahr beschworen wurde, dann standen die europäischen Herrscherhäuser zusammen.
Also mit Karl V. war jetzt diese Idee der Universalmonarchie jedenfalls in der Welt, auch wenn er sie nicht ernsthaft umgesetzt gekriegt hat, klar. Aber sie war eben in der Welt und hat weiter gewirkt.
Ja, es war immer mal wieder ein Kampfbegriff. Und zwar immer dann, wenn einer der europäischen Großmächte nach noch mehr Macht und noch mehr Einfluss strebte oder seine eigenen Interessen auf Kosten seiner Nachbarn durchsetzen wollte. Das kennen wir irgendwie aus unserer Zeit auch. Es war also der Kampfbegriff für die Gegner von Staaten, die die Herrschaft über andere Staaten gewaltsam erobern wollten. Diese Kritik enthält einen ersten Keim der Idee von der Gleichwertigkeit aller Staaten in Europa, egal wie groß oder wie mächtig sie sind. Und heute zählt Luxemburg eben genauso viel wie Deutschland oder Frankreich.
Ein Reich also, ein Imperator Mundi, ein Herrscher der Welt. Ich glaube, wenn man das erstmal so in den Raum stellt, dann wird schon was klar. Dann wird nämlich klar, dass Karl der V. nicht der Erste war, aber eben sicher auch nicht der Letzte, der meinte, die Welt beherrschen zu wollen. Die Idee der Universalmonarchie, also etwas größer gedacht, wollen wir jetzt nochmal besprechen mit Franz Bosbach. Er ist Frühneuzeithistoriker, der zur Universalmonarchie geschrieben und geforscht hat. Hallo, Herr Bosbach.
Guten Tag, Herr Dichmann.
War Karl der V. denn aber, Herr Bosbach, überhaupt der Erste mit so einer Idee von Universalmonarchie oder wann kam das auf?
Also die Idee selber ist sehr alt, liegt in der europäischen Tradition, begründet seit der Antike. Es gab schon damals die Vorstellung von einer universalen Herrschaft. Nach dem römischen Recht war ja der Kaiser, der Dominus Mundi, also der Herr der Welt. Die eigentliche Lehre ausgebaut hat dann eigentlich erst das Mittelalter. Es hat die antiken Vorstellungen übernommen und systematisch ausgestaltet. Und zwar immer in der Diskussion über das Verhältnis zwischen zwei universal gedachten Größen in der Christenheit, nämlich dem Papst und dem Kaiser, als dem geistlichen und dem weltlichen Haupt. Übrigens sprach man damals, wenn ich das sagen hinzufügen kann, immer noch von Monarchia in der Regel. Universalmonarchie kommt erst im 17. Jahrhundert verstärkt auf. Man sprach also von der Monarchia Ecclesiae, das war die universale geistliche Herrschaft des Papstes. als Stellvertreter Christi auf Erden. Und man sprach von der Monarchia Imperii, das war die universale weltliche Herrschaft und die kam dem Kaiser zu.
Mhm, ja. Das ist diese klassische Dichotomie da zwischen weltlicher und geistlicher Herrschaft praktisch beschrieben wurde. Mhm. Was wäre denn jetzt aber bei Karl dem V. dann vielleicht das Neue? Wahrscheinlich schlicht und einfach, dass durch die Entdeckung Amerikas ihm wirklich und wahrhaftig überhaupt erst die Weltherrschaft möglich war, oder?
Ja, es gibt in der Zeit Karls des V. zum ersten Mal die Situation, dass das universal gedachte Reich der Christianitas tatsächlich mächtemäßig umgesetzt werden kann in eine auch weltliche Weltherrschaft. Weltherrschaft immer gedacht als Europa oder die Christenheit in ihrer Universalität. Der Grund dafür ist, dass seit Karl dem V. und den sich konsolidierenden frühneuzeitlichen Staaten die Machtmittel viel besser aus den Machtressourcen heraus abgeleitet und in Gang gesetzt werden können, zumindest bei den entwickelten Staaten. Und das ist einmal sicherlich das Herrschaftskonglomerat Karls des V. Es ist aber auch die sehr früh schon konsolidierte Monarchie in Frankreich. Und es ist kein Zufall, dass diese beiden Kräfte auch im 16. Jahrhundert die sind, die um die Universalmonarchie konkurrieren.
Der Unterschied ist vor allem, dass die Universalmonarchie tatsächlich umsetzbar gewesen wäre, erstmals in der Geschichte.
Das wäre umsetzbar gewesen in dem Sinne, dass sich jemand zum Herrscher über alle Herrscher aufschwingen könnte. Nun muss man dazu sagen, dies war in der politischen Publizistik, in der politischen Diskussion, auch in der Propaganda immer ein großes Thema. Aber erreicht wurde es ja nie. Und Karl der V. hat selbst am Ende seines Lebens bei der Abdankung vor den burgundischen Ständen gesagt, er habe das nie angestrebt. Was er angestrebt hat, und das ist ein wichtiges Element in der Universalmonarchie, ist die Aufgaben des Kaisers zu erfüllen. Und das Kaisertum hatte er ja in der Hand.
Weil Sie die Stände jetzt aber eben schon erwähnt haben, Herr Bosbach, die Sache mit der Universalmonarchie hat doch, wenn ich es so richtig verstehe, eigentlich von vornherein ein Problem, dass nämlich nicht alle von einem Universalmonarchen beherrscht werden wollen. Sie haben ja eben auch schon das Verhältnis zu Frankreich oder das erwähnt, dass es da zwei Mächte gab, die um diesen Rang konkurrierten. Sowas wie Selbstbestimmung der Völker gab es damals natürlich noch nicht, das ist eine moderne Idee. Aber auch zu Karls Zeiten werden eben nicht alle einverstanden damit gewesen sein, von einem Herrscher der Welt regiert zu werden.
In der Tat, also die Universalmonarchie musste eigentlich unweigerlich mit dem Souveränitätsanspruch der einzelnen Herrscher in den frühneuzeitlichen Staaten kollidieren. Diese besaßen das Souveränitätsverständnis, dass jede Art irdischer kontrollierender Gewalt von außen über den Monarchen ausgeschlossen sei. Und deswegen erfuhr die Universalmonarchie oder die Mächte, denen das Streben nach Universalmonarchie unterstellt wurde, von all denen, die für die Pluralität der Herrschaftsverbände ohne die Überordnung Einzelner eintraten, mächtigen Widerspruch. Und da gibt es auch zwei Richtungen. Zum einen eine schlicht wissenschaftlich argumentierende, etwa der Humanist und Zeitgenosse Karls des V., Erasmus von Rotterdam. Er stellt einmal pointiert fest, dass weder der Senat noch der römische Kaiser je die Monarchie des Erdkreises besessen hätten. Also könnte sich auch der heutige Kaiser nicht darauf berufen. Und ob das römische Imperium überhaupt fortbestehe, das sei dahingestellt, denn es sei ja untergegangen in der Völkerwanderungszeit. Und die Päpste hätten zwar es wiederhergestellt, aber doch nur der Form nach, nicht der Sache nach. Das war die eine Seite der Gegenargumentation. Die andere war die Möglichkeit, die Universalmonarchie in moralischen Maßstäben zu disqualifizieren, indem man nämlich in der Publizistik, in der Propaganda die Entstehung, die Praxis einer solchen Herrschaft mit den negativen Attributen belegte, die man ohnehin aus der überkommenen Herrschaftslehre kannte. Und solche Beurteilungen prägen dann auch die gegnerische Publizistik gegen Karl V. in seinen Kämpfen gegen Franz I. und auch gegen die protestantischen Reichsstände allenthalben. Man trifft sie ja so in fast jeder Flugschrift an.
Sie haben gerade schon den Begriff Pluralität verwendet, Herr Bosbach. Und Matthias hat das im Grunde, mein Kollege, vorhin auch schon angedeutet. So Ideen von politischem Pluralismus, politischer Selbstbestimmung, Souveränität haben Sie auch gerade gesagt. Sind das dann eigentlich Ideen, sind ja sehr moderne, sehr neuzeitliche Ideen eben auch, die sich da so als Antwort auf alle universalen Ansprüche weiterentwickeln und dass die stärker werden in dieser Zeit?
Also die Idee der Souveränität, auf die sich ja die Herrscher stützen, die überhaupt nicht einverstanden sind mit den universalmonarchischen Ansprüchen, die stammt ja auch aus dem Mittelalter. Wir müssen doch wissen, um etwa Anfang des 14. Jahrhunderts ist diese Souveränitätsidee, dass der Herrscher quasi ein Monarch ist und eben nicht der Monarch der Welt nur existiert, ist ja eigentlich schon Gedankengut im politischen Raum Europas. Aber recht, ja. Zur gleichen Zeit erst bildet sich auch verschärft das Profil einer Universalmonarchie im weltlichen Bereich aus. Es ist erstaunlich, dass hier eine Doppelentwicklung stattfindet. Denn in dieser Zeit schreibt ja auch Dante Alighieri. Und der mit seiner Schrift Monarchia sozusagen das Denken über die Universalmonarchie vorgeprägt hat und dann in der Folgezeit immer wieder aufgenommen wurde.
Ganz berühmtes Beispiel. Der berühmte Dante vom Inferno schreibt das.
Mhm. Der schreibt eine Schrift Monarchia, wendet sich scharf gegen jeden päpstlichen Anspruch auf diese Monarchia, sondern er spricht zu dem Kaiser zu. Er verbindet das auch mit der Begründung, dass ja gemäß der Tradition des Aristoteles, der in dieser Zeit besonders rezipiert wird, das irdische Dasein einen Selbstzweck hat. Also nicht nur Vorbereitung ist auf das Heilsgeschehen nach dem Tode, sondern den Selbstzweck, die Glückseligkeit des Menschen auf Erden zu schaffen. Und dafür sei ein Kaiser verantwortlich. Und dies wird aufgenommen. Einer der berühmtesten Schüler, wenn man so sagen will, für diese Ideen, ist tatsächlich ein Berater Karls V., kein geringer als sein Großkanzler Mercurino Gattinara, der auch ein Konzept dieser Monarchie im Stile Dantes entwirft. Und an diesem auch in seiner Zeit, in der er Karl V. begleitet, der ist 1530 gestorben, immer wieder in seinen Memoranden darauf zurückkommt.
Historiker Franz Bosbach bei uns in eine Stunde History über die Entwicklung dieser Idee der Universalmonarchie. Danke fürs Gespräch, Herr Bosbach.
Ich danke Ihnen.
Jetzt schauen wir doch nochmal genauer auf den Kalender. Auf den historischen Kalender. Denn Karl der V., unser Imperator Mundi, mit dem wir heute angefangen haben, wird, wie gesagt, geboren im Jahr 1500. Und das war eben, die Jahre dann auch darauf, eine besondere Zeit. Amerika war schon entdeckt worden, die Reformation war bald im vollen Gange, haben wir alles schon geklärt. Und genau deshalb, Matthias, machen viele Historikerinnen und Historiker, sehr, sehr viele, genau hier eine tatsächliche Zeitenwende aus.
Ja, manche machen das, wie du sagtest, Ende 15, Anfang 16. Jahrhundert. Da lassen sich auch einige Punkte finden, die die damalige Welt wirklich radikal verändert haben. Das ging natürlich nicht von einem auf den anderen Tag. Es war eine Entwicklung. Aber am Ende war alles anders als vorher.
War das Mittelalter vorbei und die Neuzeit hatte begonnen. Es war eine Entwicklung, klar, Matthias, sagst du völlig zu Recht. Aber es gibt eben diese Punkte, wie du gerade gesagt hast, einzelne Schlüsselereignisse, die schon den konkreten Verdacht nahelegen.
Ja, also mit aller Vorsicht kann man das so machen. Wenn man derartige Kategorisierungen überhaupt machen will, dann bieten sich ein paar folgenreiche Daten an. Also, um 1450 wird der Buchdruck in Europa durch Johannes Gutenberg populär. Mhm. 1453 ist der Fall Konstantinopels durch die Truppen des Sultans. 1492 entdeckt Kolumbus Amerika. Das ist eine unglaubliche Horizonterweiterung in allen Belangen. Für Handel, für die Kolonien und eben für weitere Entdeckungen. Und 1517 dann die Reformation. Und dazu natürlich die beginnende Renaissance und der Humanismus, die zusammen eine andere Kultur entstehen ließen. Und auf gesellschaftspolitischem Gebiet war es der allmähliche Rückgang des Feudalismus.
Kommt einiges zusammen.
Und all das macht den Wandel aus und all das ließ eine neue Welt entstehen.
Also Buchdruck, Amerika und Reformation. Ihr merkt, da kommt wirklich eine Menge zusammen rund um diesen Wechsel vom 15. ins 16. Jahrhundert. Und Deshalb legen wir da jetzt nochmal das Brennglas drauf. Mit Historiker Romedio Schmitz-Esser, und sein Buch könnte eigentlich keinen besseren Titel haben. Es heißt nämlich Um 1500. Hallo, Herr Schmitz-Esser.
Ich grüße Sie, hallo.
Endet da das Mittelalter, Herr Schmitz-Esser, um 1500?
Naja, also Epochengrenzen liegen ja immer im Auge des Betrachters. Mhm. Und ich persönlich würde da vielleicht eher die Kontinuitäten als die Brüche dieser Zeit betonen. Aber man kann sicherlich sagen, für die Zeitgenossen war es ja ein allmählicher Übergang, dessen Ziel sie selber noch nicht kennen konnten. Also so ein bisschen unsere Entscheidung.
Klar, das machen wir von hinten auf, das Thema.
Klar, genau. Aber Karl V., würde ich sagen, ist schon eine Person, an der man viele wichtige Entwicklungen festmachen kann. Und dazu gehört sicherlich zunächst einmal, dass eine ganz weltumspannende Herrschaft ihm zufällt, die eben so noch nicht da gewesen ist. Und ich glaube, daran kann man sozusagen auch schön sehen, wie das frühe 16. Jahrhundert anders vielleicht funktioniert als das 15. und diese Zeitgrenze tatsächlich eine Rolle spielt. Ne? Also bleiben wir bei Karl V. Ja. Er hat einen Kaisertitel, der so nahe an eine echte Weltherrschaft herankommt wie kein Kaiser vor ihm im Prinzip, denn er hat tatsächlich auf fast allen Kontinenten einen Ankerpunkt seiner Herrschaft. Und das war für die Zeitgenossen auch schon unmittelbar klar. Also ein schönes Beispiel ist vielleicht, dass er auf seinem Krönungszug nach Aachen einen Schatz mitführte, nämlich den des Aztekenherrschers Montezuma, den ihm Hernán Cortés zugesandt hatte aus Mexiko. Und den ließ er dann auch an jeder Station seiner Reise zeigen, um seine weltumspannende Macht zu demonstrieren. Selbst so jemand wie Albrecht Dürer, der sicher nicht ganz einfach zu beeindrucken war, der war davon tief beeindruckt, als er das sah.
Ich meine, da hat sich natürlich einfach die Hälfte der Welt für den Rest der Welt erst einmal eröffnen lassen, ne, durch die Entdeckung Amerikas.
Ja, genau. Also das wusste er vielleicht ja in diesen Dimensionen auch noch nicht. Aber natürlich war es klar, dass hier was Neues aufgemacht wird, das viel größer ist als das, was man bisher von der Welt auch kannte. Das ist schon relativ klar gewesen im frühen 16. Jahrhundert. Man ist eigentlich eh überrascht, wie schnell das dann geht, dass man die Welt auch erschließt in gewisser Weise.
Sie haben Karl V. jetzt ja selber ins Spiel gebracht, Herr Schmitz-Esser. Steht dieser Mann denn aber eigentlich da rein zufällig im Sturm der historischen Ereignisse? Oder würden Sie sagen, er tut auch sein Übriges dazu, dass wir da so eine Art Zeitenwende erleben?
Ja, das ist natürlich immer auch eine interessante Frage, also wie viel macht eine Person selber? Ich glaube, Karl V. ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eine Person versucht, ein mittelalterliches Konzept eigentlich umzusetzen, nämlich christliche allgemeine Weltherrschaft aus einer katholischen Perspektive. Das, was die Habsburger in gewisser Weise als Kaiser schon länger versucht haben. Und genau darin, dass er nun mit den neuen Mitteln des 16. Jahrhunderts das versucht umzusetzen, entsteht auch gleichzeitig das Scheitern, wenn man so möchte. Das kommt eigentlich genau daher, weil der Druck, der dadurch entsteht für die einzelnen Fürsten, das sieht man besonders gut in seiner Reichspolitik, die müssen sich ja wehren, wenn sie sozusagen selbstständig bleiben wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch die Reformation im Reich auf politischer Ebene befördert, eher als sie bremst. Und dann eben auch zum Scheitern von Karl V. in diesem Anspruch im Reich führt. Er gibt ja dann die Herrschaft im Reich auch an seinen Bruder Ferdinand ab.
Aber das ist ja eigentlich ganz wunderbar, das, Herr Schmitz-Esser, was Sie eben mit Kontinuitäten und Brüche beschrieben haben. Die Kontinuität ist, eigentlich möchte Karl eine alte Herrschaftsvorstellung, nämlich die Herrschaft über alle Christen weltweit, in die Tat umsetzen, scheitert aber an dieser neuen Zeit, in der er dann plötzlich ankommt.
Ja, genau, exakt. So kann man das eigentlich sehen. Und dadurch entstehen auch Brüche und neue Konstellationen, die dann in diese frühe Neuzeit hineinziehen und dann tatsächlich was anderes entstehen lassen, nämlich die Zeitalter von Konfessionalisierung. Also auf einmal gibt es Lager in Europa, die sich nochmal ganz anders gegenüberstehen. Und wir können eigentlich da eine direkte Linie in die folgenden Jahrhunderte, zum Beispiel zum Dreißigjährigen Krieg, ziehen. Also da geht auch etwas in einen neuen Status über. Das Witzige daran oder das Paradoxe, wenn man so möchte, ist, dass es eben tatsächlich mittelalterliche Ideen sind, die am Anfang dieser Entwicklung stehen. Deswegen vielleicht auch meine vorsichtige Antwort am Anfang, ob denn das ein Bruch ist oder nicht, vielleicht eher eine Weiterentwicklung sozusagen.
Ja. Jetzt haben wir aber viel über Ideen gesprochen. Wir haben ja letztlich aber auch ganz handfest technologische Veränderungen. Sie haben schon beschrieben, wie wahnsinnig schnell das dann eigentlich ging, die Welt auszukundschaften, weil natürlich die Seefahrt unglaubliche Sprünge gemacht hat. Wir haben den Buchdruck mal vorhin kurz erwähnt. Ja. Das ist doch auch eine Art Zeitenwende, dieser Technologiesprung.
Ja. Ja, eben. Und vielleicht ja auch für uns ganz interessant, wo wir ja auch den Eindruck haben, dass bei uns so viel in den Medien passiert.
Unbedingt,
und sich das
ja
verändert. Ja. Ich glaube, die wirklich interessante Parallele ist die, dass eigentlich die Dinge, die durch den Buchdruck passieren, gar nicht so neu sind. Also viele Dinge, zum Beispiel eben die Forderung nach einer Kirchenreform ist gleich ein gutes Beispiel. Ja, das ist nichts, was es im Mittelalter nicht gegeben hätte. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Vielleicht sogar der ureigenste Zug des Mittelalters, Kirchenreform zu wollen. Ja. Aber durch den Buchdruck werden diese alten Ideen in einem ganz neuen Ausmaß wirksam, weil ganz viele Menschen auf einmal da partizipieren können, an Pamphlete lesen können, die politisch sind, die auch Frömmigkeit, aber auch persönliche politische Meinung individualisieren. Und das führt natürlich dann letztlich dazu, dass das eben jetzt hier nicht irgendeine Reform ist am Anfang des 16. Jahrhunderts, sondern zu der Reformation wird und eben auch dieser Bruch überhaupt entstehen kann. Also die neuen Medien, wenn man so möchte, sind wie ein Verstärker. Und diese Stärke der Veränderung, die ist das Neue eigentlich. Weniger vielleicht sogar der Inhalt, witzigerweise.
Die erste Medienrevolution, habe ich jetzt gerade auch spontan gedacht.
Ja, genau. Ich meine, über den genauen Begriff kann man sicherlich streiten. Aber ich glaube, dass hier was Neues passiert in den Medien, ist völlig unstrittig. Ja.
Aber nochmal ganz kurz für vielleicht nicht alle Eingeweihten, Herr Schmitz-Esser, die sich jetzt nicht so sonderlich gut in den Perioden und in den Abschnitten unserer Menschheitsgeschichte auskennen. Wir leben ja, also um 1500 beginnt die Neuzeit und wir leben ja immer noch in der Neuzeit, oder?
Ja, also wie gesagt, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie wir gerne die Epochen setzen. Das sagt ja etwas über uns aus, viel mehr als über diese Epochen selber.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, also ob wir in derselben Moderne leben oder nicht, das ist bereits ein Schluss. Vielleicht hilft es ein bisschen, darüber nachzudenken, warum um 1500 als Epochengrenze eingezogen worden ist, überhaupt sozusagen in the first place. Und das ist eine Erfindung der Zeit selber. Also das 15. und 16. Jahrhundert glaubt eben im Sinne einer Renaissance, einer Wiedergeburt der Antike, dass man überlegen sei gegenüber den vorhergehenden mittelalterlichen Zeiten, die eben auch zum ersten Mal als mittlere Zeit definiert werden, wo man eben auch sagt, das ist eigentlich, da war es dunkel, da kommt auch unser Bild vom dunklen Mittelalter her.
Ja.
Und wir sind ja ganz hell. Das heißt, also, wenn wir sagen, wir sind immer noch in der Moderne, wollen wir eigentlich nichts anderes sagen, als dass unsere Zeit ganz toll ist und viel besser als die alten Zeiten. Und da hat sich natürlich in der Geschichtswissenschaft auch so ein bisschen der Wind gedreht. Wir heute sind skeptischer, ob diese Moderne nur positive Seiten hatte, so wie wir auch skeptischer geworden sind, ob das Mittelalter nur dunkel gewesen ist. Also das Mittelalter ist vielleicht viel positiver auch bewertbar, als man das bisher so gedacht hat. Und so gesehen ist meine Antwort vielleicht etwas vorsichtiger, ob wir noch in derselben Epoche leben. Ja,
oder ja, und gleichzeitig haben wir ja mit diesen Menschen von vor 500 Jahren nicht mehr viel zu tun.
Gut, klar, auf der anderen Seite legten die natürlich Fundamente, zum Beispiel in der Ausweitung der Wissenschaften, eben auch der Nutzung des Buchdrucks für die Wissenschaft, die zum Beispiel zur Aufklärung geführt haben, die auch letztlich unsere Welt vorbereitet haben. Also auch da sind wir, glaube ich, in ganz vielerlei Hinsicht auch in einer langen Linie, auch mit dem Mittelalter, wenn ich etwa daran denke, dass die Universitäten aus dem Mittelalter stammen.
Ja.
Also das heißt, so ganz so einfach können wir diese Vergangenheit nicht als abgeschlossen abtun und als sehr weit weg. Und auch die negativen Folgen der etwa der Globalisierung, der europäischen Expansion im 16. und 17. Jahrhundert, die verfolgen uns natürlich heute auch noch. Also da gibt es ganz viele Kontinuitäten, über die wir auch weiter nachdenken sollten.
Und vielleicht glaubt auch heute noch der ein oder andere an die Idee einer Universalmonarchie oder sowas ähnliches.
Ja, genau. Wobei vielleicht das Interessante jetzt im 16. Jahrhundert ist, dass sich sozusagen aus dem Experiment, das wirklich umzusetzen, in der Tat eigentlich ein anderes Europa entwickelt hat, eines, das sehr viel nationaler gedacht hat. Das ist zum Beispiel im Mittelalter eher fremd. Ja? Und dass diese Universalmonarchie oder diese universale Herrschaft, die wird sehr gerne dann postuliert, aber nicht wirklich umgesetzt in der Folge. Und das ist vielleicht ja auch ein interessanter Punkt jetzt für die frühe Neuzeit. Dass sich das in unserer Zeit wieder verändert, das ist natürlich ein anderes Thema, aber ob man das direkt in die Nachfolge von Karl dem V. zum Beispiel stellen kann oder von Maximilian dem I., da wäre ich jetzt vielleicht etwas skeptisch auf den, in der Geschwindigkeit.
Sagt Historiker Romedio Schmitz-Esser hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
So, dann werden wir jetzt zum Schluss von einer Stunde History heute doch nochmal kurz romantisch. Denn Matthias Karl der V., ne, der hat zwar keine Universalmonarchie einleiten können, dafür aber immerhin die Neuzeit und war tatsächlich glücklich verheiratet, ja? Meinst du?
So wie wir.
mit Isabella von Portugal.
Ja.
Das ist ja wie mit Helmut und Loki Schmidt, persönliches Glück in der großen Weltpolitik.
Ja, kann man nicht besser sagen. Also man kann es vielleicht so sagen, sagen wir es mal so. Aber sicher ist die Entstehung eines riesigen Reichs, das die Habsburger durch die Trennung ihrer Dynastien eine österreichische und eine spanische Linie lange Zeit erhalten konnten. Und immer wenn die Gefahr des Aussterbens einer dieser beiden Linien bestand, etwa durch zu wenig männliche Nachkommen, wurde zwischen den Linien geheiratet, sodass genealogisch betrachtet beide Linien einen gemeinsamen Familienverband gebildet haben. Dabei hat die Hochzeit von Karl und Isabella mittel- und langfristig wohl die größte Bedeutung gehabt. Der Machtbereich wurde erweitert, es wurden Nachkommen gezeugt, ein König von Spanien und durch Heirat eine Kaiserin des Heiligen Römischen Reichs. Und seine Kinder, die waren in diverse europäische Königs- und Adelshäuser verheiratet. Alles in allem eine Win-Win-Situation, würde man heute sagen.
Win-Win? Ist übrigens auch jedes Mal angesagt, wenn wir live auf die Bühne gehen. Win-win, weil wir uns freuen, euch zu sehen und ihr euch vielleicht auch freut, uns zu sehen. Wenn ihr Lust habt, eine Stunde History mal wieder live on stage zu sehen, habt ihr schon bald die Gelegenheit. Wir sind nämlich mit dabei beim ARD Sounds Festival. Großes Podcast-Festival der ARD. Das ARD Sounds und zwar in Nürnberg am 7. Mai. Hallo Nürnberg, am 7. Mai kommen wir zu euch, eine Stunde History beim ARD Sounds Festival und Tickets gibt's, die Website hat einen ganz einfachen Namen, auf ardsoundsfestival.de. Freuen wir uns, euch da zu sehen, am 7. Mai und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, Markus Dichmann mein Name, nächste Woche geht's hoch in den dunklen, kalten Norden, da ziehen wir nach Grönland.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte, also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch seinen Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was, der will mit mir ins Bett, der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.